Hallo, ich bin Greta Linde und moderiere Medienzirkus. In diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. Menschen, die in der Medienbranche arbeiten. Vom Journalist zur Influencerin, von der Grimme-Preisträgerin zum Autoren. Ich möchte rausfinden, was diese Menschen antreibt und was sie in dem Beruf eigentlich so machen. Heute kommt eine Folge, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn Maria Piwowarski ist da. Maria ist Buchhändlerin in meiner allerliebsten Buchhandlung, dem Ocelot in Berlin. Und selbst diejenigen von euch, die nicht in Berlin wohnen, aber sich für Bücher interessieren und gelegentlich auf Instagram unterwegs sind, werden sie bestimmt kennen. Da hat sie nämlich nicht nur eine Menge Follower, sondern gibt die allerbesten Buchtipps. Und von der Literatursprechstunde bis zu sonstigen Empfehlungen ist da wirklich alles dabei. Ja, und an einem sonnigen Spätsommersonntag saßen wir zusammen im Ocelot und haben über Marias Job und warum sie das eigentlich alles so macht und ja, was dahinter steckt, geredet. Und ich freue mich total, dass diese Folge jetzt online kommt und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei, wie ich es hatte. Hallo Maria, schön,
hallo,
dass du da bist, beziehungsweise schön, dass ich da sein darf. Wir sitzen an einem Sonntag im geschlossenen Ocelot, das du leitest. Du bist angestellte Leitung und nicht Inhaberin. Ich glaube, das müssen wir vorweg einmal erklären. Magst du verraten, was der Unterschied ist und was du überhaupt hier so machst?
Genau, das ist, also erstmal sehr schön, dass du hier bist. Das ist ganz häufig so, dass man das so ein bisschen verwechselt, weil wenn man sich in einen Buchladen so verliebt hat, wie ich das eben ins Ocelot getan habe, als ich hier angefangen habe 2012 und dann wirklich auch sehr, sehr so ein bisschen wie das sein zweites Wohnzimmer betrachtet, dann denken Menschen, die das von außen betrachten, ganz häufig, ist ihr Laden. Und das ist eben nicht so. Und das ist auch gut so, dass es nicht so ist, weil mir das unglaublich viele freie Entscheidungen ermöglicht und ganz viel Last abnimmt und ganz viel Druck, weil ich nämlich zum Beispiel ein angestelltes Verhältnis hier habe, weil ich einen Arbeitsvertrag habe, der natürlich auch sagt, ich bekomme ein festes Gehalt und ich kann krank sein, meine Kinder können krank sein. Es kann irgendwie, es ist so ein gutes soziales Netz, es ist viel weniger Druck als all die anderen großartigen Gründerinnen in der Buchbranche zum Beispiel haben, die jetzt eigene Läden gegründet haben. Und ganz häufig wird, wenn wir so über das Ocelot reden, ganz oft von dein Laden gesprochen. Und deswegen lege ich immer gleich so mal klar, dass das eben nicht mein Laden ist. Aber ich darf mich manchmal ein bisschen so fühlen, als wäre es meiner. Genau.
Ich rede ja auch mit dir als Maria, als Buchhändlerin und nicht mit dir als Leiterin des Ocelots. Von wegen Gründung und so würde ich gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wie ist denn dein Alltag als Buchhändlerin überhaupt so? Also ich stelle mir das ganz romantisch vor, man liest ein bisschen, empfiehlt ein paar Bücher. Ihr verkauft ja auch noch Kaffee, weil ihr das Kaffee hier habt. Ist wahrscheinlich nicht ganz so.
Man hat so dieses klassische E-Mail für dich im Kopf, oder? Dieses Klischee von so Meg Ryan, oder der Film ist viel zu alt, es gibt ja viel coolere, glaube ich, mittlerweile, die so ein bisschen Lesetante spielen und den ganzen Tag so rumlesen und durch den Laden schweben. Das ist sehr selten so. Wenn es passiert, ist es sehr, sehr schön. Aber meistens ist es halt so, dass wir sind jetzt hier in Berlin-Mitte. Wir haben natürlich Öffnungszeiten, die irgendwie Berlin-Mitte-mäßig montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr sind. Das heißt, das müssen wir abdecken. Das bedeutet, ich komme in der Regel, wir sind so in zwei Schichten. Hier einmal bis nachmittags und einmal von nachmittags eben bis abends. Und normaler Alltag sieht halt tatsächlich so aus, dass wir hier unsere Schichten rocken, unsere Bücher räumen, Bestellungen machen, irgendwie Sachen organisieren, umräumen, natürlich beraten, verkaufen, Geschenke einpacken, ganz viel putzen. Also Buchhandelsalltag ist super viel Staubwischen und da fusselt schon wieder was und das ist eine mega befahrene Straße. Das heißt, die Regale vorne an der Tür haben immer so einen leichten, da muss man super hinterher sein. Das ist so die unromantische Sache des Buchhändlerinnenseins. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich schon ganz oft das große privilegierte Gefühl habe, ich habe so mein Allerliebstes zum Beruf machen können.
Und was machst du in deiner Rolle als Leiterin hier? Also kannst du dann irgendwie entscheiden, was ihr einkauft oder was für Schwerpunkte ihr setzt oder?
Genau, also zum einen ist es so ein bisschen so, dass ich so die erste Zuständige bin, wenn irgendwas schiefläuft, egal was natürlich, dass ich irgendwie natürlich ein großartiges Team habe, das unglaublich vielschichtig unterwegs ist, natürlich auch viele eigene Ideen reinbringt zu Veranstaltungen, natürlich auch zum Sortiment und großen Anteil daran hat, wie wir hier auch wahrgenommen werden, auch mit welchem Anspruch die Leute kommen und beraten werden wollen. Aber dass ich natürlich final irgendwie entscheide, was wir einkaufen, mit den Vertreterinnen sitze, die Programme durchbespreche, dass ich die Dienstpläne mache, dass ich entscheide, wer muss welchen Samstag ran und wer hat frei. Weil wir sind da immer eng im Austausch und versuchen, das so demokratisch wie möglich zu halten. Aber trotzdem, wir sind 7 Leute, davon haben wir 2 Auszubildende gehabt, die mittlerweile fertig sind, die wir übernommen haben. Jetzt habe ich gerade den nächsten Auszubildenden gesucht und gefunden, der wird im September beginnen. Das heißt, das sind so die Aufgaben, die eben so ein bisschen administrativ sind und manchmal auch so ein bisschen mütterlich, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen sorgend und auch manchmal so ein bisschen beobachtend und bremsend, je nachdem.
Auf die Ausbildung will ich gleich zu sprechen kommen. Du hast gerade so schön, ne, du sitzt mit den Vertretern und so zusammen gesagt, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also wie läuft denn so dieser Prozess, wenn irgendwie ein Buch erscheint? Ihr kriegt wahrscheinlich wie alle anderen Branchen dann reihenweise Leute, die kommen und euch irgendwas verkaufen wollen und wollen, dass ihr das ins Regal stellt und so weiter, aber wie entscheidet ihr denn hier oder wie entscheidest du, was ihr nehmt, was ihr macht? Wie läuft da so der Prozess ab?
Das ist in der Buchbranche, da sind wir, finde ich, total gut dran, weil es ist da unglaublich gut strukturiert und sortiert. Also alle Verlage machen in der Regel 2 Programme im Jahr. Das heißt, sie machen Frühjahrsneuerscheinungen und sie machen Herbstneuerscheinungen. Und dann reisen die Vertreter. Manche Vertreter haben nur einen Verlag, wie zum Beispiel Suhrkamp und Diogenes. Und dann gibt es VertreterInnen, die haben mehrere Verlage und bündeln das quasi. Und die kennen unsere Buchhandlung, die kommen zu Besuch. Und mit denen mache ich Termine und mit denen sitze ich da und bespreche die Vorschau. Die Vorschau ist so ein Katalog, den die Verlage dann für das jeweilige Programm machen. In den Vorschauen steht genau drin, das erscheint von dem Autor, von der Autorin, darum geht's, das hat der die schon geschrieben, das ist wichtig, das ist das Thema der Stunde, das ist die Sprache des Jahrhunderts, das ist der Roman,
der Stimme der Generation
und so weiter. Ne? Genau. Und dann muss man sich sehr genau hinsetzen und muss natürlich überlegen, okay, natürlich haben alle Verlage eng umkämpfte Programmplätze. Die machen natürlich immer Mischkalkulationen. Meistens machen sie Bücher, die wirklich unfassbar gut sind. Und dann mischen sie darunter aber natürlich auch wahnsinnig verkäufliche Titel, die vielleicht woanders super gehen, die aber fürs Ocelot und die doch echt anspruchsvolle Kundschaft, die wir hier haben, die verwöhnt ist natürlich von guten Beratungen, die gerne gute literarische Dinge entdecken wollen, auch oft aus so unabhängigen Verlagen oder eben jenseits so der Bestsellerlisten wirklich so Perlen entdecken wollen. Und da bin ich dann natürlich in der Verantwortung, das auszusieben und zu sortieren. Und gute Vertreterinnen und die ich treffe, die hierher kommen, mit denen ist es immer ein sehr, sehr schönes Zusammensitzen, weil die wissen auch genau, wie die Leute hier ticken und wie ich ticke. Und die wissen auch, was wir verkaufen können und was nicht und sagen dann auch manchmal total ehrlich, du Maria, das brauchst du nicht. So, und davon brauchst du aber 3-mal so viel, als du gerade denkst. Und ganz, ganz häufig liegen die richtig und die finale Entscheidung treffe natürlich aber immer ich. Und ich merke, was uns interessiert als Team, was wir gerne lesen, was wir gut finden, was uns anspricht, das ist auch das, worüber wir sprechen und das ist dann auch das, was wir viel verkaufen.
Du hast ja gerade schon die Ausbildung angesprochen. Was lernt man denn so als Buchhändlerin? Also ich glaube, ganz laienhaft gesagt, wird man ja wahrscheinlich denken so, okay, man muss halt irgendwie viel lesen und dann wird man eingearbeitet wie in einem normalen Einzelhandelsjob. Das ist es ja wahrscheinlich nicht. Wie bildet man das aus?
Also das ist ein duales System, so heißt es. Du suchst dir also einen Betrieb, der dich ausbildet. Da gehst du dann 3 Tage in die Buchhandlung und lernst den praktischen Anteil. Und dann hast du eine Schule, die du besuchst, wo du eine Buchhändlerinnenklasse besuchst. Und das ist in Berlin, das Oberstufenzentrum Handel in Kreuzberg. Da gibt es die Buchhändlerinnenklasse, wo du, und das ist jetzt die traurige, bittere Wahrheit, ganz viele Dinge lernst, die du gar nicht unbedingt brauchst. Wenn ich zum Beispiel brauche ganz viele Dinge von denen, die ich gelernt habe, nicht unbedingt. Also da geht es ganz viel um Gesetzeslagen, um Wirtschaftssachen, um Rechnungswesen und Buchhaltung. Da geht es um rechtliche Fragen, um Gründungsfragen natürlich. Ne? Welche Rechtsform gründest du, wenn du eine Buchhandlung eröffnen möchtest? Oder wie kalkulierst du deinen Ersteinkauf? Wie bezahlst du Rechnungen? Also im Sinne von, wie sorgst du dafür, dass die Marge möglichst groß ist, dass die Rabatte möglichst hoch sind, dass du möglichst mit Skonto und so weiter. Also alles solche Geschichten. Du lernst irgendwie wie viele Tage kriegt deine Auszubildende Sonderurlaub, wenn sie unter 17 ist und schwanger und nachts arbeiten will. Solche Dinge. Also alles Sachen, die man gar nicht so viel braucht. Und das ist auch eine ziemlich interessante Sache, weil man kriegt, glaube ich, ein tiefes Verständnis für den Betriebsablauf in so einer Buchhandlung. Also auch für die Härte natürlich, sich irgendwann zu entscheiden, okay, manche Bücher schaffen es einfach nicht, weil wir es vielleicht nicht schaffen, die zu verkaufen. Manche Bücher liegen und bewegen sich nicht. Und dass man dann zum Beispiel auch entscheiden muss, die zurückzuschicken an die Verlage. Remission heißt das. Das ist was man sehr, sehr gut in der Ausbildung lernt, wie so ein Buchhandelsjahr abläuft und wie man da gewisse Fristen einhält oder in gewissen saisonalen, in einem Turnus sich bewegt. Mhm. Aber ganz viele andere Dinge, die muss man sich wirklich praktisch dann in der Buchhandlung anschauen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass, also mein Kollege Ludwig Lohmann und ich, wir haben zum Beispiel im Jahr jetzt vor der Pandemie, haben wir nochmal ein Seminar gegeben an der Schule, wie man Veranstaltungen plant und organisiert, weil das gar nicht unbedingt so Teil des Ausbildungsstandards ist, genauso wie Social Media Marketing.
Das und alles das wird Dinge, ja wahrscheinlich immer viel wichtiger.
Genau, die sich entwickelt haben, wo man genau sieht, da ist der Lehrplan und wenn man weiß, wie behäbig sich so ein Lehrplan ändern lässt, wie lange das dauert, bis da Änderungen passieren. Und da sind wir dann auch immer so in der Verpflichtung oder fühlen uns selbst so ein bisschen verantwortlich auch, dass wir dann kurzfristig sagen, okay, dann halten wir halt so ein Seminar, wenn wir eingeladen werden und man uns das zutraut. Und das hat die leitende Lehrerin quasi getan, damit wir versuchen, da so ein bisschen Praxisbezug reinzubringen.
Ich wollte jetzt eigentlich auf deine Ausbildung zu sprechen kommen, aber du hast gerade dieses Buchhändlerjahr angesprochen und das habe ich aufgeschnappt. Wie läuft das ab? Das klingt total spannend und gleichzeitig so vorgetaktet.
Das ist es auch und das ist auch ganz gut, weil das natürlich wahnsinnig hilft, sich irgendwie einzustellen. Also es gibt natürlich die großen Messen, die das wie so eine Klammer umschließen. Mhm. Das ist einmal Leipzig im Frühjahr und einmal Frankfurt im Oktober, also Leipzig meist im März. Und das sind die Zeitpunkte, also wenn ich sage Frühjahrsprogramm, dann will jeder Verlag, dass seine Frühjahrstitel eigentlich bis zur Messe erschienen sind, damit man in Leipzig präsentieren kann, was neu kommt. Das heißt, die Schwerpunkt-Novis kommen Februar, März, maximal noch April fürs Frühjahr. Mhm. Und im Herbst ist es genau das Gleiche. Die Bücher, die für den Herbst dann kommen, die sollen spätestens zur Frankfurter Buchmesse da sein. Das heißt, die kommen im September, Anfang Oktober, damit sie bei der Buchmesse präsentiert werden, damit man Lesungen halten kann. Ne? Ein Buch, was nicht erschienen ist, kannst du nicht zeigen, kannst du nicht draus vorlesen, darfst du eigentlich nicht mal drüber reden so richtig. Das, also die beiden Messen sind so die Schwerpunkte. Aber dann hast du natürlich im Buchhandel, also ich habe zum Beispiel alle meine Freundinnen und Freunde wissen, dass ich im Dezember zu gar nichts zu gebrauchen bin, weil das ist Weihnachtsgeschäft. Und das ist im Buchhandel immer noch mal krasser, glaube ich, als in vielen. Ich habe auch lange in der Gastro gearbeitet, habe Freundinnen und Freunde in anderen Einzelhandelsbranchen. Aber Buchhandel ist wirklich special. Also das Buch als Geschenk ist immer noch ungeschlagen und deswegen haben wir eigentlich Ausnahmezustand im Dezember und ich sage zu allen Leuten, ich gehe in so eine soziale Klausur, ich werde nur arbeiten und wenn ihr mich sehen wollt, müsst ihr mich im Laden treffen. Also was dann eigentlich nicht so gut ist, weil ihr steht mir da im Weg rum. Aber jede Buchhändlerin weiß, dass man sich für Dezember zum Beispiel keine privaten Termine vornimmt, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann hast du aber natürlich auch so Kleinigkeiten wie das Schulbuchgeschäft. Ne, du hast diese ich fahre jetzt in den Urlaub und hast im Sommer dann nochmal diese Sucht nach Taschenbüchern. Ich brauche was Leichtes, ich muss irgendwas mit in die Tasche packen, aber das Gepäck ist schon so schwer und ich brauche was für den Urlaub. Das meine ich so mit Buchhandelsjahr. Du hast im Januar die Inventur, die irgendwie auch meistens so vorgegeben ist. Und daran strukturierst du dich und je nachdem, wie die Bücher erscheinen, hast du dann auch veranstaltungstechnisch mal mehr, mal weniger zu tun. Und im Sommer versuchst du nicht zu veranstalten, weil da die ganzen Leute am See rumliegen.
Jetzt aber zu deiner Ausbildung. Ja. Du hast ja, glaube ich, was ganz anderes gelernt oder eigentlich was?
Ich habe gar nichts gelernt. Ich habe lange in verschiedenen Jobs gearbeitet, ohne je was gelernt zu haben. Genau, ich bin mal Kellnerin. Also ich habe angefangen, ich wollte Erzieherin werden und habe eine Ausbildung zur Erzieherin angefangen, war dann aber so pleite und hatte dann ein Auto von meinem Freund zu Schrott gefahren, was ich dringend bezahlen musste, dass ich nach einem Jahr diese Ausbildung abbrechen musste, auch ein bisschen frohen Herzens, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich nicht das Richtige für mich ist. Und habe dann angefangen zu kellnern und in der Gastro doch irgendwie Fuß zu fassen. Und das ging dann auch so gut, dass ich gedacht habe, na gut, das kannst du jetzt so weitermachen. Kannst du zumindest das Auto mit abbezahlen und schaust mal, wohin das führt. Und habe dann als Zimmermädchen gearbeitet und war dann mal Sekretärin und habe also alle möglichen Jobs gemacht.
Dich so durchgewurschtelt.
Und auch immer nicht gewusst, was will ich eigentlich machen mit meinem Leben. Also das ist, glaube ich, auch so eine schwierige Geschichte, dass ich so Anfang 20 war und irgendwie nichts, ich hatte so keinen Ruf gespürt. Nichts hat mich so richtig gemeint.
Und hatte dann aber auch relativ schnell das erste Kind bekommen. Das hat dann auch nicht dazu geführt, dass ich gedacht habe, man muss dann einfach auch das Kind ernähren und muss dann einfach gucken, wo die Kohle herkommt und pragmatisch sein. Mhm. Und habe dann, als das erste Kind so ein bisschen aus dem Gröbsten raus war, so 3 oder so, habe ich beschlossen, nach Berlin zu gehen und dass ich jetzt Buchhändlerin werden will.
Einfach so, weil du ganz gern gelesen hast? Ja. Oder war das eher so eine Schnapsidee?
Es war, glaube ich, das Einzige, was ich mir vorstellen konnte. Das stimmt schon. Und es war aber auch das Einzige, was ich realistisch irgendwie anstreben konnte, weil ich hatte kein Abitur. Ich war irgendwie, also ich hätte nicht studieren können. Ich hätte das Abi nachmachen müssen. Da hatte ich so keine Lust und habe es mir auch nicht zugetraut, offen gestanden. Und habe dann gedacht, ich muss einen Ausbildungsberuf machen. Und es war irgendwie klar, dass ich immer gelesen habe. Ich habe in der Kneipe hinter der Theke gelesen. Ich habe auf dem Spielplatz gelesen. Ich habe irgendwie beim Kinderschaukeln gelesen. Ich hatte irgendwie immer so ein Buch vor der Nase und dachte, das ist schon was, wo ich Zeit mit verbringen will. Und habe dann geguckt, was es in dem Bereich gibt. Und dann haben mir alle abgeraten und gesagt, das ist ein völlig toter Beruf und das können wir nicht. Also selbst der Mann beim Arbeitsamt, der eine arbeitslose junge Mutter vor sich hatte, hat gesagt, ich möchte gerne eine Ausbildung zur Buchhändlerin machen. Der hat mich angeguckt und hat mir das quasi ausreden wollen, weil er das für totalen Schnaps hielt. Und ich habe mich dann aber durchgesetzt, auch weil ich aus so einem Level kam. Ich hatte irgendwie so einen Mini-Job und hatte irgendwie das Kind so halbwegs, sind wir so durchgekommen. Und es war jetzt so, dass ich dachte, das schaffe ich jetzt auch noch 2,5 Jahre, bis diese Ausbildung beendet ist. Mhm. Und so war das dann.
Ist ja trotzdem mutig, irgendwie mit Mitte 20 und Kind dann nach Berlin zu gehen.
27, genau. Oh, wow. Da war der dann 4, das ging dann schon ganz gut. Und es war auch, ich war die Einzige ohne Abi in der Buchhandelsklasse, ich war die Einzige mit Kind in der Buchhandelsklasse. Also ich habe echt viele Sachen so auch erlebt und kann mich, glaube ich, deswegen auch so in manche Situationen gut reinfühlen, wie man dann so dasteht, wenn man halt in so einem es ist doch schon eine andere Herausforderung, die man da zu managen hat. Aber es war irgendwie, ich wusste auch, ich muss das jetzt machen, wenn du 27 bist und so viele Jobs gemacht hast und von irgendwie alle möglichen auch so Jobs angenommen hast, die dir gar keinen Spaß gemacht haben, dann ist irgendwie so der Plan klar, wenn du das jetzt nicht durchziehst, dann wird es echt schwierig.
Dann fährt der Zug ab.
Genau, und das hat mich dann auch schon ziemlich zusammengezuppelt, wenn es mal schwierig war. Ich gedacht, ich ziehe das jetzt durch. Und habe die Ausbildung dann in Wilmersdorf gemacht, in der Buchhandlung, die es gar nicht mehr gibt, lustigerweise, aber auch in der Klasse am Oberstufenzentrum Handel, die jetzt immer kleiner wird und die ich aber, obwohl sie viele Sachen, glaube ich, noch modernisieren müssen und gerade im Lehrplan ist es eine unfassbar tolle, engagierte Lehrerin, die da jetzt auch immer noch unterrichtet und die ein eigenes Turmzimmer eingerichtet hat mit einem kleinen Bibliotheksbereich, wo man sich auch so, wo man Beratungsgespräche üben kann und so weiter. Ja. Das ist was, was ich ein bisschen unterschätzt hatte, so Literaturgeschichte und sowas, das kommt alles ein bisschen kurz. Und wenn du nicht so aus dem Akademischen kommst, wenn du kein Abi hast, kein Germanistikstudium, ist ja auch so ein klassischer Ausbildungslehrgang für ganz viele abgebrochene Geisteswissenschaftlerinnen. Ja, dann stehst du schon da und denkst, ja, aber ich habe die ganzen Klassiker alle nicht gelesen. Ich dachte, ich lerne das hier und das lernst du da halt nicht.
Aber selbst an der Uni ist das so. Also ich hatte Literatur im Nebenfach und manchmal in Seminaren saß ich da und dachte so, Gott, Greta, du bist so dumm. So, dann schmeißen die da irgendwie mit Begriffen um sich und viele haben Philosophie im Nebenfach und sonst was. Und man sitzt da und ist so, oh Gott, ich dachte, alle lesen hier gerne und wir quatschen ein bisschen darüber.
Aber dann geht es halt echt so, dass dann auch so ein, also man fühlt sich dann schnell einfach irgendwie nicht klug genug. Und das ist eben auch so ein, das ist ein Ausbildungsberuf, das ist ein klassischer Ausbildungsberuf. Und auch das, was hier täglich nötig ist, ist irgendwie nicht der philosophische Kanon oder sowas, sondern einfach Gespür für Leute zu haben, rauszufinden, was ist mit dem Menschen da, der da gerade vor dir steht, vor dem Regal und irgendwie ein Buch lesen will, was braucht der eigentlich wirklich oder die, was ist, also ein Buch ist ja auch immer ein Gefühl, was man damit verkauft. Ja,
voll.
Und das rauszufinden, das hat so wenig zu tun mit so Akademischem, sondern so viel einfach mit Empathie und mit Begeisterungsfähigkeit und mit Zuhören.
Wo können. Wahrscheinlich auch andersrum Sachen wie Gastro und Menschenkenntnis wieder helfen. Ne?
Das hat mir, also dass ich mal in der Kneipe gestanden habe, das hilft mir hier viel, viel mehr, als es irgendwie so ein Germanistikstudium gemacht hätte.
Und wie findet man sowas dann raus, was die Menschen wollen? Also wenn du jetzt siehst, jemand steht vorm Regal, sprichst du die Person an oder lässt du die stöbern und berätst erst, wenn die zu dir kommen und eine Frage haben?
Ich weiß nicht, du kennst es ja vielleicht selber. Also wenn du in den Laden gehst und dann kommt sofort, hast du das Gefühl, du musst so performen. Jemand will irgendwie wissen, was du möchtest. Ja. Mich nervt das immer unfassbar.
Total.
Und einer dieser Vorteile am Ocelot ist auch, dass es ein unfassbar weitläufiger Laden ist, sodass man echt so ein bisschen schlendern und gucken kann. Und die große Kunst ist eigentlich so, die Leute unbeobachtet fühlen zu lassen, aber trotzdem ziemlich fein zu merken, wenn sie eigentlich Hilfe wollen. Mhm. Es gibt natürlich die Leute, die sofort sagen, hey, ich brauche da mal ein Buch, habt ihr mal einen Tipp? Das ist total easy, weil dann weißt du sofort. Aber gerade Menschen, die man vielleicht auch nicht kennt, ne, die dann irgendwie so vom Regal schlendern, die wollen manchmal in Ruhe gelassen werden. Und manche sind aber gerade auch so ein bisschen Introvertierte oder so, die dann wirklich so denken, jetzt komm doch mal und hilf mir mal. Und das rauszufinden oder auch so kurz so ein Signal zu senden, so einen Blickkontakt aufzunehmen, so ein Hallo und irgendwie so zu signalisieren, ich bin hier und wenn du irgendwie nochmal mich anguckst, komme ich gerannt, aber ich gehe dir nicht auf den Zeiger.
Ja.
Das ist, glaube ich, so die große Kunst. Und dann ist es natürlich irgendwie immer so dieses, manche Leute denken, sie müssen uns irgendwas anbieten, ne? Natürlich, das ist total verständlich. Aber manche Leute sagen, ich brauche ein Buch für eine Juristin zum Geburtstag, die hat 2 Kinder und einen Hund und ist blond. Und da fällt einem manchmal viel, viel weniger ein, als wenn jemand sagt, hey, ich suche ein Buch für meine beste Freundin, was schenkst du deiner besten Freundin? Mhm. Also so, wenn man dann wieder so 3 Schritte zurückgeht in der Beratung. Und dass man auch so ein bisschen rausfindet, manche Leute haben das Gefühl, sie müssten was fragen nach einem Titel, weil sie ihn irgendwo gelesen oder aufgeschnappt haben oder weil im Freundeskreis ganz viel gelesen wird. Und aber für die Person wäre vielleicht was ganz anderes viel cooler. Und dann ist es auch so, was willst du Entspannung, willst du was lernen, willst du mitreden können oder willst du einfach mal ein Wochenende so dich wegzwitschern in Literatur, in eine völlig andere Situation. Und das ist ja, Bücher sind so unfassbar vielfältig und Literatur kann so vieles. Und dann ist es halt gut, wenn man so ein Gespür kriegt und durch so Fragen und so ein bisschen abwarten und auch mal so kommen lassen im Gespräch und dann schauen, was die Person eigentlich wirklich will. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn, wenn sie eigentlich sich an den See legen will und total tiefen, entspannten, sehr guten Abenteuer-Liebesroman, was auch immer lesen will. Mhm. Und dann aber hier steht und das Gefühl hat, sie muss irgendwie das It-Buch der Stunde kaufen. Und das ist ganz cool, wenn man das dann rausfindet und die Person dann wirklich so das Gefühl hat, gesehen worden zu sein und genau das Richtige in der Tasche zu haben und oft Bücher findet, wo die Leute gar nicht denken, dass sie das brauchten oder haben wollten oder dass es das überhaupt gibt.
Mhm. Aber du kannst ja nie und nimmer alles gelesen haben, was du empfiehlst.
Der Trick ist ja, ich stelle ja bloß Sachen hier rein, die ich mal eingekauft habe. Das ist ja das ist mein großer Vorteil. Alles, was hier steht, habe ich irgendwann mal beschlossen, ich drücke auf den Knopf und bestelle es. Also ist ja alles, was hier steht, irgendwie ein bisschen bekannt.
Ja.
Und natürlich lese ich nicht alles. Ich versuche, viele Sachen zu lesen, von denen ich glaube, die werden nicht besprochen, die werden nicht beachtet. Da ist es sinnvoll, irgendwie quasi von hinten in eine Diskussion einzusteigen und ein Buch kennen und empfehlen zu können, was nicht schon überall ausgelutscht empfohlen ist, sei es von Autorinnen oder Autoren, die man noch nicht kennt oder aus Verlagen, die noch nicht so bekannt sind, aus Sprachen übersetzt, die nicht so bekannt sind. Da gibt es so unzählige Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich aber auch so ein paar Bücher, wo es ganz gut ist, im Diskurs Bescheid zu wissen. Mhm. Und dann ist einfach auch so der Punkt, das fällt mir eben nicht so schwer. Ich lese wirklich gerne.
Ja.
Und ich lese auch total, also ich gucke so, dass ich so 8 Bücher zu Ende lese im Monat. Aber diese 8 Bücher sind dann auch gut und begeistern mich und nützen mir für meine Arbeit. Und in manche andere lese ich dann einfach so rein und kriege ein Gefühl für die Sprache. Und was halt auch total unschätzbar ist, wir sind als Kolleginnen so eng hier und kennen einander so gut, dass wir uns auch mega dafür interessieren, was die anderen lesen und wie sie es finden. Und wenn ich mit einer Kollegin darüber rede, was sie über ein Buch denkt, dann reicht mir das als Referenz völlig aus. Blöd ist es, wenn sie es so gut verkauft, dass ich es dann auch lesen will, obwohl sie es schon toll findet. Das ärgert mich doch, weil ich denke, ich vertraue dir ja eigentlich und wir können uns die Zeit sparen. Ich könnte jetzt was anderes lesen. Aber am coolsten ist immer, wenn wir uns so ergänzen und jeder so ein bisschen auch sagt, hey, das hat die Kollegin sowieso total geliebt. Das reicht dann oft schon aus.
Hast du nicht manchmal auch so Momente, wo du denkst so, oh, jetzt kann ich nicht mehr oder ich brauche einen lesefreien Tag, weil du hast hier deinen Job, du bist die Leiterin, du hast ein unfassbar tolles Instagram, wo du ganz viel empfiehlst. Ich glaube, mindestens die Hälfte meiner Handy-Screenshots sind von deinem Instagram und Buchtipps.
Das Schönste, was ich so höre, ehrlich gesagt.
Oh, und ihr habt noch den Podcast, wo ihr Sachen besprecht. Du hast ja quasi gar keine Buchpause und das ja seit Jahren. Nervt dich das irgendwie?
Es ist, glaube ich, ich überlege gerade, weil einfach Nein zu sagen, nimmt es, glaube ich, zu kurz. Also es gibt schon so Momente, wo ich so das Gefühl habe, ich mache einen Roman auf und dann denke ich so, das hast du schon 5-mal gelesen und der ist vielleicht nicht besonders gut, vielleicht hättest du den nicht unbedingt gebraucht. Und wo ich je nach Tagesform manchmal dann auch so ein bisschen genervt bin und so denke, Und dann merke ich aber, wie ich Dinge vermische und wie ich diesem Roman jetzt was anlaste, was dessen Problem gar nicht ist. Und manchmal hilft es zum Beispiel, dann einfach ein Gedichtband dazwischen zu schieben, interessanterweise. Und wieder zu gucken, was Sprache kann und wie man sich begeistern lassen kann und warum ich das überhaupt mache, ist ja nicht, um Romane wegzuknuspern wie so eine Haselmaus oder sowas. Das ist ja überhaupt nicht mein Ziel. Sondern ich habe immer noch ein tiefes... Also eine tiefe Begeisterung ganz oft, wenn Lektorinnen und Lektoren über Bücher sprechen, die sie unbedingt machen mussten. Der Tenor ist ja immer, es erscheinen zu viele Bücher, ne? Es ist ein viel zu großes Programm, es sind viel zu viele Titel, die auf den Markt geschmissen werden und dann müssen die nach einem halben Jahr laufen oder sie sind quasi verloren für alle Zeiten. Und was ich aber feststelle, ist immer, wenn ich mit den Menschen im Gespräch bin, die diese Bücher finden oder diese Texte oder diese Stimmen, diese Autorinnen, also dass das wirklich was bedeutet in den Verlagen. Ganz, ganz viele Programmplätze sind wirklich mit so viel Begeisterung besetzt und ausgesucht, dass ich dann auch denke, dass die können nicht auf ein Buch in ihrem Programm verzichten, weil sie wirklich, irgendein Lektor hängt immer dran oder eine Lektorin mit dem ganzen Herzen. Und dann ist es eben meine Verantwortung zu gucken, okay, wenn ich irgendwie 5 Berlin-Mitte-Romane von 30-jährigen Männern lese, dann ist es kein Wunder, dass es mir irgendwann auf den Zeiger geht, weißt du? Und dann ist es meine Verantwortung, nicht den Buchmarkt dafür verantwortlich zu machen, sondern mein Auswahlverhalten.
Ja,
willst du sagen, wer die
einfällt? Ja, Allegro Pastel fand ich ganz furchtbar.
Ja, also. Aber das ist ein super Streitbuch, weil ich es, ich finde, dass er, also das ist ja auch so ein interessantes Buch gewesen, wo der erste Impuls natürlich ist, um Gottes Willen, ja? Und wie unaushaltbar eitel, wie unaushaltbar posch und hipster und schrecklich und wie zu viel von allem. Und ich mich dann immer gefragt habe, ist es nicht genauso komponiert? Ist es nicht, soll es nicht das auslösen?
Genau,
Und ist es nicht riesengroße Kunst? Und ich bin nicht der größte Leif-Rand-Fan eigentlich, aber ist es nicht riesengroße Kunst, dass er das hingekriegt hat, dass wir uns eigentlich fremdschämen, dass wir irgendwie denken, okay, so ein Pärchen kennen wir irgendwie zumindest in einer weiteren Freundesbekanntschaft. Und uns überlegen fühlen, weil wir denken, ihr seid so eine oberflächlichen Schmuggis.
Aber... Voll. Als ich das Buch gelesen habe, also mir wurde das von einem Kollegen ausgeliehen, habe ich das alles gar nicht mitgekriegt. Ich kannte das gar nicht. Oder diese Debatte, die das Diskussion so losgelöst hat. Und genau, habe das dann, bin quasi selber dran getreten und hatte aber immer das Gefühl so, ich glaube, der Autor will selber so sein. Oder der findet die ganz cool und distanziert sich gar nicht davon.
Es ist halt so die Frage, was machst du mit deinen Figuren? Ne? Und ich mag eigentlich Bücher gern, die Figuren beschreiben, die gar nicht sympathisch sind.
Total.
Und ich liebe das, wenn man das kann, weil dieser Impuls ist ja also vom Schreiben auch, dass man seine Figuren rettet und dass man ihnen irgendwie Möglichkeiten gibt und dass man irgendwie die nachahmenswert macht und so. Und wenn man es aber im Gegenteil macht, aber er hat ja auch noch ist ja auf dieser Grenze noch geblieben, weil Frant, der hat ja, man kann das ironisch lesen und man kann es halt bierernst lesen.
Voll.
Und man weiß nicht, wie hat er es gemeint.
Aber
das ist schon wieder, das finde ich schon wieder, ich finde so als Kunst,
voll.
Form.
Und ich, also die spannend. Tatsache, dass wir jetzt drüber reden und ich echt nur Leute kenne, die es hassen oder lieben, zeigt dir, ja, dass er irgendwas richtig gemacht
hat. Genau, und das ist halt die Frage. Die es hassen, die werden es wahrscheinlich irgendwie ernst so nehmen. Und die es lieben, die werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist, meint er, total ironisch. Und das ist völlige Brechung. Das glaube ich auch alles nicht. Aber so ein Mittelding ist halt... Und ich finde, wenn du über einen Roman so reden kannst und so unterschiedlich reden kannst, ist das immer schon ein
gutes Total, Buch. Total. Aber ich fand zum Beispiel, das vielleicht so abschließend dazu, bei Komplett Gänsehaut von Sophie Passmann, fand ich diese Protagonistin auch nicht sympathisch. Und ich kannte aber auch Leute, die so sind und dachte so, oh, hier und da fühle ich mich sogar ertappt. Aber da hatte ich das Gefühl, ist das wirklich so distanziert oder humorvoll oder so eine Beschreibung. Und das hatte ich bei Allegro Pastel nicht so. Da dachte ich echt so, beschreibst du gerade dich oder wie du gern wärst? Oder ja.
Ich habe bei Sophie halt wirklich auch diesen Roman nicht so doll gesehen. Ne? Ich
das, genau.
Ich die das ist ja eher so ein...
Immer,
genau, ich fand auch so dieses Risotto-Kochende, ich habe mich auch so oft ertappt gefühlt, obwohl ich so viel älter bin, auch als die Protagonistin. Ja. Das war total lustig. Und habe gedacht, es gibt einfach so Bilder, die immer stimmen.
Genau,
und die sie dann ganz genau seziert.
So abruft,
was super krasse Kunst ist. Während ich bei Leif Rand schon so das Gefühl hatte, der hat so seine besten Buddies porträtiert vielleicht oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber es sind auf jeden Fall zwei so interessante... Das ist auch noch der gleiche Verlag, klar. Es ist nicht der gleiche, es ist
beides. Ja, aber beides Kiwi, ne? Ja.
Der Freund auch, ja, ne?
Ja.
Ja. Wir werden nicht von Kiwi gesponsert. Ich muss kurz zu Protokoll geben.
Jetzt haben wir uns so darin verloren. Ich meinte am Anfang aber nochmal, dass ich nochmal auf dieses Gründen und sonst was und ob sich das lohnt, zurückkommen will. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass du sehr, sehr froh bist, dass du quasi die Freiheiten davon hast und gleichzeitig aber die Sicherheit einer Angestellten. Ich habe mich so gefragt, lohnt sich das überhaupt noch oder ist das nicht irgendwie super, super riskant, eine Buchhandlung zu gründen in Zeiten, wo, weiß ich nicht, Dussmann hier in Berlin riesig ist, wo alle gefühlt bei Amazon ihre Bücher bestellen?
Das ist immer so, ich sitze da in so einem bequemen Schaukelstuhl, ne, und werde das oft gefragt und denke dann immer, frag doch Leute, die wirklich auf dem harten Pferd reiten, die könnten das bestimmt viel besser beurteilen, als ich da aus meinem Lammfell umwickelten Schaukelstuhl. Aber trotzdem glaube ich Folgendes, der Trend ist anders. Also in Berlin schon. Leute merken, was sie irgendwie mit ihrem Online-Konzern-Bestellverhalten in den Städten, in den Kiezläden anrichten und auslösen. Die haben ein gutes politisches Gespür dafür, zumindest in Berlin, in den Bezirken, in den Kernbezirken quasi Mitte, Prenzlauer Berg, du weißt schon, ne? Wo man sich irgendwie, wo man sich das karmatechnisch nicht mehr erlauben will, dort zu bestellen. Da ist also ein Wachstum und ein Interesse auch an so guten, kleinen, sortierten, gut ausgewählten Läden. Und da ist auch klar, mit seinem Kassenbon unterstützt man da quasi direkt Menschen und Arbeitsplätze und auch kulturelle Räume, das sind Buchhandlungen auch. Ich finde, dass das hat man ja gesehen, dass die großen Ketten, und ich finde auch Dussmann gehört zu einem gewissen Teil eher zu Thalia und Hugendubel als in die Buchhandlungs-Indie-Szene. Natürlich. Und da ist auch der Trend ganz eindeutig. Es gibt die Leute, die immer irgendwie bei Thalia kaufen oder bei Hugendubel, die dann auch bei Dussmann kaufen, denen das egal ist, weil die Auswahl wollen, weil die irgendwie die Menge wollen und die Kaufhausmusik und Fahrstühle und was weiß ich was noch. Und dann gibt es eben die anderen, die gezielt sagen, ich will aber meine Buchhändlerin kennen und meinen Buchhändler und ich will wissen, dass die eben da Lesungen veranstalten mit Leuten, die ich sonst vielleicht überhaupt nicht kennen würde oder Stimmen, die ich nicht entdecken würde, die irgendwie eine kulturelle Verantwortung für ihren Kiez irgendwie spüren und kleine Verlage unterstützen und so weiter. Und gerade diese Auswahl, und bei diesen großen Ketten weißt du ja nie, wer hat das Buch ausgewählt, was da liegt. Da gibt es Warenkostenzuschüsse, die von Verlagen gezahlt werden, damit Bücher auf dem Eingangstisch liegen. Wow, das ist genau, und in jedem Thalia steht der, also ich wollte gar nicht jetzt deren Namen sagen, aber da steht der Tisch mit dem Buch XY wochenlang genau dort, weil das so ausgehandelt wurde.
Wow,
genau, und das ist total legitim, glaube ich auch. So finanzieren die sich halt, aber ich will halt ganz offen gestanden und ich bin froh, dass ich diesen Luxus habe, dass meine Chefs mich da auch das machen lassen. Ich will sagen, ich will die Bücher ins Fenster packen und an den Tisch am Eingang, den wir nicht haben, aber wenn wir einen hätten, die wir toll finden, die wir fördern wollen, die wir gern gelesen haben, die uns literarische Glücksstunden beschert haben und nicht, weil der Verlag sich da eingekauft hat und das bezahlt hat, dass wir die ins Fenster tun.
Ja.
Das ist so eine Authentizität, die auch, glaube ich, so entscheidend ist. Und ich glaube, dass es immer sich lohnt. Du hast ja nach Gründungen gefragt und ich beobachte das ja auch in Berlin mit großem Interesse. Und als Emilia SheSet gegründet hat zum Beispiel, waren wir auch vorher in Kontakt, weil sie natürlich, also wir waren hier im Lesekreis zusammen und wir haben uns viel unterhalten. Und ich habe mit großem Interesse wahrgenommen, wie sie das macht und was sie da tut. Und gerade sich irgendwie zu begrenzen und sich klar zu machen, okay, es gibt so und so viele lieferbare Bücher, du musst dich spezialisieren, du musst der Ort werden, wo man das und das erwarten kann und das auch bekommt, auch an Beratung. Das ist so wesentlich und deswegen laufen auch Buchhandlungen gut, wie Hemmet, diese Krimi-Buchhandlung oder also Buchhandlungen, die irgendwie wirklich so ein Programm haben und wo man weiß, das sind die Spezialisten genau für den Fall. Ja? Wie viele Leute ich in Fantasy-Fragen zu Otherland schicke, weil ich weiß, die wissen Bescheid.
Ja.
Ja, das ist, oder Sadik, die französische Buchhandlung da unten. Ich brauche mir kein einziges französisches Buch in diesen Laden tun, weil die einfach so gut sind.
Ja, ja. Das heißt, du kannst jetzt wahrscheinlich auch nur so ein bisschen für Berlin sprechen, aber hier ist es so, dass ihr in der Buchszene oder im Einzelhandel, es klingt ja so eher zusammenhaltet oder zusammenarbeitet und das nicht so ein Ding ist wie, oh Gott, da hat jetzt auch eine mit ähnlichem Profil aufgemacht und wir müssen aber stärker sein und die nehmen uns hier die Kundschaft weg. Ja,
also ehrlich gesagt, ich versuche auch zu gucken, was in anderen Städten dieses Landes so passiert und EGIS in Ulm oder Literatur Moots in München und bin denen so, ich finde, wir sind so eine, vielleicht liegt das daran, dass wir mit so einem verdammt geilen Medium arbeiten, dass wir alle auch so ein bisschen finden, wir sind per se schon auf der guten Seite, also irgendwie habe ich das Gefühl, ist jetzt auch zweischneidig gute Seite, aber dass wir auf jeden Fall natürlich uns freuen, wenn irgendwo Projekte gut funktionieren, dass ich mich irgendwie freue, wenn EGIS irgendwie den zweiten Laden aufmachen kann in Ulm und wir auch nicht Konkurrenz so krass denken müssen oder Konkurrent, weil wir natürlich durch die Buchpreisbindung wahnsinnig geschützt sind. Ja. Zum Glück, jedes Buch kostet überall gleich. Jedes neue Buch, das du kaufst, muss überall, also jetzt deutschsprachige, muss überall gleich kosten. Und wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Rewe, reden wir jetzt mal nicht von Buchhandlung, sondern Rewe, wo es ja auch so ein kleines Regal gibt, beschließt, dass es dieses neu erschienene Buch günstiger verkauft, als wir sonst das verkaufen, dann werden die abgemahnt von riesengroßen Buchpreisbindungstreuhändern und Lobbyisten, die sich dafür einsetzen, dass dieser Schutz bestehen bleibt. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch nicht so konkurrent denken, weil es dieses Dumping-Ding nicht gibt.
Ja.
Also ich danke Gott auf Knien jeden Abend für diese Buchpreisbindung, weil die eben auch die Vielfalt so garantiert und auch dieses Wohlwollen ermöglicht, sodass wir sagen, hey, ist doch cool, ihr habt einen super guten, ein gutes Konzept, ihr habt irgendwie eine gute Idee, macht euren Laden unbedingt auf. Und natürlich bin ich froh, bei aller Liebe zu Emilia, dass die nicht 5 Meter weiter ist. Ja. Ich finde SheSet wirklich großartig, aber natürlich ist es einfacher, SheSet zu mögen, was in Neukölln ist. Hätten die jetzt hier auf der anderen Seite vom Weinbergspark aufgemacht, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Und aber das hätten die auch nicht gemacht. Also auch ja, da klar. Denkt man ja irgendwie in, ne, wir treffen uns alle auf Dachterrassen, Partys von Verlagen. Wir liegen uns alle in den Armen, wenn wir uns auf der Buchmesse wiedersehen und wir wollen natürlich auch als Buchhändlerin irgendwie wissen, ich habe ein Problem, kann ich mit dir reden?
Ja.
Und das funktioniert, finde ich, schon ladenübergreifend super gut.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, aber ich hätte ja keine Buchhändlerin im Podcast, wenn ich dich jetzt nicht fragen würde, was dein ganz persönliches Lieblingsbuch ist oder welches Buch dich dieses Jahr besonders überrascht hat.
Oh, das ist so total schwierig. Also, weil mein Lieblingsbuch ist seit 2014 immer noch das Gleiche. Und das ist, ich schäme mich wirklich, weil ich manchmal auch so das Gefühl habe, es ist so wenig ambitioniert von mir. Aber also, es gibt immer wieder, und das finde ich auch ganz toll, die Frage, welches mein absolutes Lieblingsbuch ist. Und da sage ich immer auch zu Kundinnen, wenn ich nur ein Buch aus diesem Laden mitnehmen dürfte, weil alles andere irgendwie hier bleiben muss für den Rest meines Lebens und ich kann nie wiederkommen, dann würde ich immer Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili mitnehmen, weil das wirklich so ein georgischer Familienepos über 100 Jahre ist. Ein wahnsinnig dickes Buch, es liest sich unglaublich schnell weg. Ich habe das seit 2014 irgendwie 3-mal gelesen. Wow. Ich habe jedes Mal was Neues entdeckt. Ich war jedes Mal unfassbar verliebt. Und finde so, das ist so das Buch, an dem sich alle meine künftigen Lieblingsbücher messen werden. Und was mich in diesem Jahr wahnsinnig überrascht hat, das sind jetzt schon so viele Romane gewesen. Also Olivia Leng hat mich überrascht, Evie Wilde hat mich überrascht. Ich weiß, im Herbst kommen jetzt ganz viele Bücher, in manche durfte ich dann auch schon so reinsneaken, ich freue mich jetzt schon darauf, wie viel ich die noch empfehlen und verkaufen kann, so für den Rest des Jahres. Das ist ein sehr gutes Literaturjahr 2021. Sehr wenigstens schön. Das.
Ja, genau. Und ansonsten gibt es ja, wie gesagt, noch dein tolles Instagram, wo ich so viele Screenshots habe, die ich alle noch abarbeiten muss.
Sehr gern.
Schön, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat diese Folge, wie ihr wahrscheinlich hören konntet, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat sich übertragen. Ich freue mich, wenn ihr auch die nächsten Wochen wieder reinhört. Medienzirkus erscheint nämlich jeden Donnerstag, jedes Mal mit einer anderen Gesprächspartnerin oder einem anderen Gesprächspartner. Für die Zwischenzeit schaut doch mal auf Instagram vorbei unter medienzirkus-podcast. Da gibt's Zitate, Fotos und alles rund um meine Gäste. Um keine Folge zu verpassen, genau das noch, könnt ihr den Podcast abonnieren, da wo ihr ihn gerade hört. Und ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag dann wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.